Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig. Entdecke es mit jedem Kilometer.
Heute bei «Apropos» mit Occasionsautos nach Kiew. Im Krieg in der Ukraine sind nicht nur Waffen gefragt, sondern auch robuste Autos, um zum Beispiel Soldaten oder Verletzte zu transportieren. Und von diesen Autos kommen Zehntausende aus europäischen Ländern. Auch vier Freunde und Freundinnen aus Deutschland haben beschlossen, dass sie zwei gebrauchte Autos nach Kiew fahren wollen und von dort aus an die Front bringen.
Ukraine, wir müssen eigentlich gar nichts Großes machen. Wir müssen ein bisschen von unserem Wohlstand abgeben. Und den Rest machen die.
Der Jan Scherix, er ist Inlandredakteur beim Tagi, ist mit ihnen mitgefahren. Das ist eine neue Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Jan.
Salut Mirja.
Jan, vor kurzem bist du nach Warschau gereist. Was war das Ziel dieser Reise?
Das Ziel war, die vier Personen zu begleiten auf ihrer Abenteuerreise und auch herauszufinden, warum sie das machen und auch zu wissen, ob sie es überhaupt schaffen, bis nach Kiew.
Die vier Personen, das ist der Thomas, der Björn, die Alisa und die Olga. Und die sind zum Teil schon ein länger unterwegs gewesen wie du, oder?
Angefangen hat die Reise in Frankfurt, also im Grossraum Frankfurt, wo der Thomas wohnt und lebt.
Mein Name ist Thomas, ich komme aus der Nähe von Frankfurt und wir sind jetzt bald bei Kiew, haben um die 1500 Kilometer hinter uns, die wir mit zwei Geländewagen gefahren sind, die wir jetzt der ukrainischen Armee spenden werden.
Er ist ein deutscher Unternehmenskommunikationsberater mit einer ukrainischen Frau und hat lange selber auch in Kiew und in der Region gearbeitet und hat eine sehr enge Verbindung zu dem Land und ist auch seit dem Ausbruch des Krieges halt quasi in Alarmbereitschaft und tut und macht und unterstützt und hat sich dann eben irgendwann mal entschieden, er will mehr machen als nur Geld senden.
Wir müssen eigentlich gar nichts Großes machen. Wir müssen ein bisschen von unserem Wohlstand abgeben. Und den Rest machen die.
Und die ukrainische Frau von ihm, die war auch Teil dieser Gruppe?
Nein, die ist zuhause geblieben mit zwei Kindern. Er hat drei Freunde aktiviert, die ihn unterstützt und begleitet haben auf dieser Fahrt.
Du hast gesagt, er hätte sich auch engagieren wollen. Und damit kommen wir zu dem, was wichtig ist in dieser Geschichte, nämlich das Fahrzeug, wo sie damit unterwegs sind und von Frankfurt losgefahren sind.
Es waren zwei Fahrzeuge. Also im einen ist er gesessen, im anderen die Alisa. Und in Warschau sind dann zwei weitere dazugekommen. Und so haben sie sich aufgeteilt. Vier Leute in zwei Autos. Und er hat die vorher auf einer längeren Suche auf den Occasionsmärkten in Deutschland zusammengesucht. Das sind so ein bisschen spezielle Offroad-Autos, Allrad, japanische Marken, mit viel Kilometern eben nicht mehr so ganz perfekt zusammen, aber eben halt sehr robust. Und das sind genau die Autos, die es an der Front in der Ukraine brauchen.
Das heisst, das ist eigentlich mit dem Auto ein One-Way. Das Auto wird nicht zurückkommen.
Das wird nie mehr zurückkommen und das wird auch relativ schnell kaputt gehen.
Ihr seid von Warschau aus losgefahren. Du bist dann dort auch mit dem Thomas ins Auto gestiegen. Er ist am Steuer gesessen. Warum hätten Thomas und seine Freundinnen und Freunde beschlossen, um mit diesen alten Autos nach Kiew zu fahren?
Eben, wie ich vorher gesagt habe, er wollte aktiv werden, nicht mehr einfach nur Geld senden. Und irgendein Freund hat ihm dann geraten, er soll doch statt einfach nur noch Geld senden, soll er Autos organisieren, weil das ist genau das, was an der Front dringend braucht, also die ukrainische Seite auf jeden Fall. Das ist auch etwas, das extrem schnell kaputt geht und extrem wichtig ist und nicht so einfach zu beschaffen ist. Und so ist er aktiv geworden und hat dann entschlossen, dass er die Autos selber bringen will. Und das ist eigentlich so der Anfang von dieser Geschichte.
Für was werden denn die Autos eigentlich am Schluss in der Ukraine gebraucht?
Für alles, vor allem für den Transport von Verletzten, für die Verschiebung von Soldaten. Es braucht einfach Gefährte, die eben mobil sind, die relativ schnell schnell sind und beweglich. Und das sind eben genau die Autos, die es dann braucht.
Mhm. Und wie viele von diesen Autos, die dort gebraucht werden, kommen aktuell so aus dem Westen, eben zum Beispiel aus Deutschland, wie jetzt aus westlichen Ländern, eben zum Beispiel wie aus Deutschland, wo Sie jetzt abgefahren sind?
Offizielle Zahlen gibt es nicht. Es gibt auch keine Aussagen vom ukrainischen Militär oder von irgendwelchen offiziellen Stellen. Ich habe die angefragt. Aber es ist dann relativ deutlich geworden, auch im Austausch mit diesen Organisationen. Also er ist auch nicht der Einzige, der das macht, sondern es gibt relativ viele Organisationen, die genau das machen, Autos an die Front zu bringen. Und ich habe auch mit Journalisten vor Ort geredet, mit Journalisten, die regelmäßig an der Front sind. Und die sagen alle, es sind Tausende, wenn nicht Zehntausende. Also ich habe mich dann irgendwann mal ein bisschen können darauf einigen, dass es also mindestens 20'000 Autos sind, die bisher aus dem Westen an die Front gegangen sind.
Mhm. Also 20'000 Autos, wie muss man sich denn das vorstellen? Da kann ja wahrscheinlich nicht in jedem Auto jemand damit mitfahren. Wie läuft das alles ab? Wie wird das alles transportiert?
Also transportiert werden sie werden gefahren. Also der ganze Weg werden sie eigentlich gefahren und dann werden sie entweder in Warschau oder in Kiew gibt es spezialisierte Werkstätten, wo dann die Autos wieder fit machen, wo schauen, wo sind die entsprechenden Stellen, wo man mal noch ein bisschen verstärken, ausbessern muss. Zum Teil werden einzelne Autos auch wirklich aufgemotzt mit Stahlplatten versehen, dass sie außen dran geschützt sind. Zum Teil werden auch Maschinengewehre aufmontiert. Also es gibt da eine ganze Industrie, die mittlerweile dahinter ist und die Autos fit zu machen für den Kriegseinsatz.
Und das ist alles privat organisiert?
Das ist privat organisiert, genau. Es gibt in dem Sinne auch keine offizielle Stelle, die eben das koordiniert, sondern das ist irgendwie, wie so vieles in dem Krieg, so ein bisschen von Grassroots, also so ein bisschen von der Basis her einfach organisiert, weil es gibt einfach wirklich relativ viele Menschen, die sich einfach engagieren wollen in diesem Krieg, um die Ukraine zu unterstützen.
Mhm. Wenn man jetzt mal so an den Anfang von diesem Krieg zurückdenkt, damals hat es ja immer wieder so Berichte gegeben über so private Sachspenden, die an Grenzen geschickt worden sind, die zum Teil auch mehr oder weniger sinnvoll gewesen sind. Du hast das Ganze jetzt als Journalist begleitet. Wie sinnvoll ist jetzt so eine Aktion wie von Thomas und seinen Freunden mit so einem Auto quasi noch in die Ukraine, in ein Kriegsgebiet zu fahren?
Also eben, es ist ja immer noch die Unterstützung von einer Kriegspartei. Ich will mich da auch nicht zu fest irgendwie positionieren, aber es ist sicher so, aus Sicht von der Ukraine ist sehr nützlich. Also das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist etwa 1:10. Und es ist wirklich so, dass die dringend gebraucht werden an der ukrainischen Front.
Ihr startet ja eure Reise dann aber zuerst in Polen und zwar mit viel Stau.
Ja, Small Traffic Jam.
Was ist dort los gewesen?
Es gibt einfach extrem viel Stau an diesen Grenzzöllen, an diesen Übergängen, weil die Bürokratie ist super kompliziert in der Ukraine. Es gibt auch sehr viel Korruption. Es werden sehr viele Leute rein und raus. Es wird kontrolliert auf der polnischen Seite, auf der ukrainischen Seite und das führt einfach zu Stau. Und wir sind dann auch an einen Zoll angekommen, früh morgens um 6 Uhr, wo dann einfach zu war. Dann haben wir eine Stunde weiter müssen runterfahren zum nächsten Zoll, haben es nicht versucht und irgendwann einmal hat es dann geheissen, wir müssen warten, weil ein entsprechendes Dokument hat gefehlt, um reinzukommen. Weil das hätte uns sollen ausweisen, dass das wirklich ein Geschenk ist an das Militär, an die Armee und dass die das auch dankend entgegennehmen. Und auf das Papier haben wir gewartet.
Mhm. Du hast vor die 20'000 Autos, die geschätzte Zahl an Autos erwähnt. Sind euch jetzt dort an der Grenze auch noch so andere Transporte begegnet, die euch das Gleiche vorkennen wie ihr?
Jetzt an dem Tag nicht, aber ich habe mit verschiedenen Leuten geredet. Es gibt bis zu 20, 30 Autos, die so über verschiedene Länder reinkommen pro Tag. Eben, es ist sehr schwierig, das wirklich zu quantifizieren, wie viele das es denn wirklich sind. Aber eben am Schluss ist der Bedarf an der Front wirklich riesig.
Mhm. Am Schluss braucht man auch Papier. Man muss irgendwie auch gut einreisen können. Und das braucht, glaube ich, ziemlich Geduld.
Es braucht Geduld, ja. Wir haben dann am Schluss, was relativ wenig ist, 6 Stunden gewartet. Andere haben 3 Tage gewartet. Also wir sind eigentlich noch einigermaßen glimpflich davon gekommen.
Mhm. Und dann ist es endlich weitergegangen?
Dann ist es endlich weitergegangen. Dann haben wir auf die ukrainische Seite über. Und es hat dann dort auch einen Grenzbeamten, der uns dann relativ freundlich entgegengenommen hat und auch begrüßt hat und dann die Papiere relativ schnell abgehandelt hat und unterschrieben hat.
106, 108.
Und wo wir so über Grenzen gefahren sind, was war die Stimmung bei euch im Auto?
Die hat schlagartig geändert. Es war eine Stimmung, die zwischen Euphorie und Überdrehtheit war. Man muss immer auch beachten, dass wir seit Tagen unterwegs waren. Und ja, sie haben dann irgendwie so, wie man das so sagt in der Ukraine, so das Hurra rausgeschrauen, inbrünstig. Und es war wirklich ein Moment, wo man gemerkt hat, jetzt kommt da ganz viel Energie wieder zurück.
Again, that Ukrainian scream.
Should we make one more? But this was spontaneous.
Yeah.
Okay, let's try again. Now? Hurra!
Es geht gerade weiter nach der Werbung.
Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig. Entdeck's mit jedem Kilometer.
Ihr seid Kiew schon viel näher gewesen, aber ihr habt noch quer eigentlich durch die Ukraine fahren, um dort hinzukommen. Das war auch eine Zeit, in der es in Kiew selber auch Luftalarm zum Teil gegeben hat, auch zum Teil Angriff. Wie haben die vier Freundinnen und Freunde über das nachgedacht?
Gut, man muss sehen, das ist auch nicht neues. Luftalarm gibt es seit über einem Jahr. Das ist auch etwas, wo die Ukrainer leider haben müssen lernen, damit zu leben. Es hat irgendwie so eine komische Diskrepanz gegeben zwischen der Landschaft, den blühenden Rapsfeldern, den Wäldern. Und wir haben irgendwie auch super gegessen in einer Raststätte. Und gleichzeitig sind auch nonstop die SMS reingekommen und die Telegram-Channels, die dann von Air Raids, also von diesen Luftalarm, in verschiedenen Teilen von der Ukraine berichtet. Und wir fahren genau dort hin. Also das ist so ein bisschen eine ambivalente Stimmung gegeben zwischen irgendwie Angst und Vorsicht und gleichzeitig auch eben die Euphorie, dass wir endlich in der Ukraine sind. Oder?
Mhm. Du hast ja während dieser Autofahrt auch viel über die vier Personen erfahren, die mitgefahren sind. Was sind das so für, du hast schon etwas über den Thomas erzählt, was sind seine drei Begleiterinnen und Begleiter für Personen?
Sehr unterschiedlich. Eben Talisha, das ist eine alte Freundin von Thomas, wo sie hat sich kennengelernt über das Arbeiten damals. Das ist so eine junge Frau, Marketing-Spezialistin, die eben sehr unabhängig ist und sehr musikinteressiert, sehr, sehr westlich orientiert, eben ein bisschen verschlossen und dann irgendwie aber hat sie sich total geöffnet und eine ganz spannende Figur. Dann ist vor allem auch der Björn, der ist einer der einflussreichsten Figuren von der Kunstszene in Ukraine. Er ist Direktor vom Viktor Pinchuk Art Center. Das ist das Museum an bester Lage in Kiew. Und seine Freundin, die ist Designerin und Modeunternehmerin. Also eben, das sind wirklich Leute mit sehr unterschiedlichem Hintergrund, aber irgendwie eben vereint durch ihre Mission.
Mhm. Du hast vorher schon ein bisschen beschrieben, den Kontrast zwischen irgendwie den Rapsfeldern und dem guten Essen und halt gleichzeitig irgendwie so ein bisschen das Wissen um den Krieg im Hintergrund. Was für ein Land ist dir allgemein so auf dieser Fahrt nachher noch begegnet, bis ihr zu Kiew angekommen sind?
Eben, zuerst mal geht es einfach extrem lang. Es sind einfach gerade Strassen durch eine flache Ebene und eben, man merkt nichts vom Krieg. Man muss auch sehen, das ist auch heute noch so. Viele Teile von der Ukraine sind nicht direkt betroffen vom Krieg, aber trotzdem, das Land ist im Krieg. Es ändert sich dann, je näher, dass man dann an Kiew kommt. Wir sind durch Butscha gefahren, wir sind durch verschiedene andere Ortschaften gefahren, wo wir dann wirklich auch noch die Spuren gesehen haben. Ich war vor einem Jahr schon mal da gewesen, dort war es noch extremer gewesen. Sie haben mittlerweile schon sehr viel renoviert und wieder aufgebaut. Also es ist einiges gegangen, aber klar, wir sehen die Spuren vom Krieg sehr stark hinnäher, dass man an die Hauptstadt kommt, weil dort ist der Angriff. Dort sind die russischen Truppen vorgerückt damals.
Mhm. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie angekommen sind in dieser Hauptstadt?
Ja, eben. Also die anderen sind ja noch länger gefahren, aber wir sind dann im Laufe vom Abend nach etwa 12-13 Stunden Autofahrt sind wir dann endlich angekommen. Ja, entsprechend müde.
Was ist denn jetzt mit diesen Autos passiert, wo wir damit dort hingefahren sind, die Autos, die eben für die ukrainische Armee bestimmt sind?
Ja, es hat relativ unspektakulär geändert auf einem Werkplatz am Rand von Kiew, in der Dunkelheit, keine Fanfare und kein Begrüßungskomitee. Das war, glaube ich, auch okay gewesen für alle. Wir wollten einfach nur schlafen. Die sind dann nachher, ich bin dann mittlerweile dann abgereist, weil eben, es ist unklar gewesen, wie lange das noch geht, weil die Autos sind dann im Militär übergeben worden und die haben sie dann quasi genommen und haben sie dann weiter, also sind dann weitergefahren mit denen bis ab Front runter.
Du hast gesagt, der Thomas, der Björn, der Lisa und Olga, die haben ja auch alle Bezüge zur Ukraine. Was haben sie quasi gemacht, nachdem sie das Auto abgegeben haben? Was hat sie noch erwartet in Kiew?
Also der Björn musste zu seinem Museum schauen. Er pendelt zwischen Brüssel und Kiew im Moment. Also er ist regelmässig drinnen und auch wieder zurück. Die Olga hat natürlich zu ihrem Business müssen schauen. Sie lebt auch dort. Eben, unter anderem hat sie zum Beispiel jetzt gerade mir erzählt, dass sie für eine Airline eine Uniform kreiert hat und das hat sie müssen weiter vorantreiben. Talisha hat wieder ihrem Job nachgegangen und der Thomas hat seine Freunde vor allem treffen wollen, die er irgendwie schon lange nicht mehr gesehen hat und wo er auch eine sehr intensive Beziehung hatte und wo er halt auch durch die ganze Zeit, vor allem am Anfang, wo er sehr Angst hatte um die Personen, dass die überhaupt noch lebend rauskommen, dass er die das erste Mal wieder trifft.
Mhm. Und du, was war noch dein Plan gewesen?
Ja, ich bin nicht lange in Kiew geblieben. Ich bin nur einen Tag gewesen, einen wunderschönen Sommertag, extrem heiß, die Leute draußen umflanieren. Also es hat irgendwie so eben etwas sehr Seltsames, denn, wenn man durch Kiew geht. Aber die Stadt lebt, die Restaurants sind offen, die Cafés auch. Die Leute sind sehr freundlich und sehr nett und offen. Gleichzeitig hat es dann die Luftalarme immer wieder gegeben, vor allem in der Nacht. Und das war jetzt nicht ultra gefährlich gewesen, glaub, für mich. Oder? Ich war in einem Gebiet, wo es eigentlich noch nie irgendetwas gibt. Aber man schaut dann schon zum Himmel auf und hört die Sirenen erschallen über die ganze Stadt. Und das hat schon etwas Beklemmendes. Ja.
Dear guests, attention please. Error rate alert was issued. Please take shelter. Шановні гості,
man hat einerseits irgendwie den Luftalarm, man hat andererseits, wie du vorher geschildert hast, eben am Tag, die Leute sind draußen, es hat Sonne und so weiter. Wie gehen die Leute um mit dieser Ambivalenz?
Ich glaube, sie müssen einfach mit dieser Ambivalenz leben. Ich glaube, es ist auch ein Prozess, dass sie gelernt haben, irgendwie mit dem Krieg zu leben, weil das Leben geht trotz allem weiter. Es ist ja nicht jetzt irgendwie ein Schlachtfeld, sondern es ist eine funktionierende Stadt mit extrem vielen jungen Leuten. Und die jungen Leute, die wollen halt trotz allem, sind sehr engagiert und die wollen aber trotz allem auch irgendwie leben. Oder? Und das hat sich für mich dann relativ deutlich manifestiert in dem Viktor Pinchuk Museum. Der Björn hat mir dann auch die Ausstellungsräume noch gezeigt. Das sind vor allem junge Künstler, die dort ausstellen und ihre Kunst zeigen. Und das hat natürlich eine totale Dringlichkeit gehabt mit dem Krieg. Natürlich ist der Krieg omnipräsent und sie verarbeitet das aber zum Teil auf sehr humorvolle Art oder zum Teil auf sehr düstere Art. Und es hat vor allem dann auch einen Raum gegeben, der ganz schwarz angemalt war. Und dort hatte es auch eine Box drin, wo ein altes ukrainisches Volkslied abgespielt hat. Und irgendwie hat das schon noch so eine Wirkung, wenn man dann irgendwie so in dieser Stadt ist, in diesem Raum und das Lied hört.
Wie bist du gereist mit dem Transport, mit diesen zwei Autos? Wie reist man nach dem zurück?
Mit dem Zug. Der funktioniert super gut. Die ukrainischen Eisenbahnen sind sehr gut organisiert. Der Bahnhof ist übrigens wunderschön. Und dann geht man einfach am 6, also in meinem Fall am 6 am Abend auf den Nachtzug und steigt 16 Stunden später in Warschau aus.
Danke vielmals, Jan, dass du die Eindrücke von dieser Reise mitgenommen hast im Podcast.
Danke dir.
Wer das alles noch möchte nachlesen, wir verlinken in der Beschreibung zu dieser Episode noch die ganze Reportage von Jan Scherix. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.
Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.